Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge und zwar einem Gespräch mit meiner langjährigen Freundin und Kollegin Eva Teacher. Wir sprechen über die Selbstständigkeit, übers Frau- und Muttersein, Körperarbeit, Community Care und Culture Building. Und gemeinsam mit Eva biete ich Ende September einen Tagesretreat für Frauen in Wien an. Der Titel des Tagesretreats ist Lean In, Berührungen und Grenzen. Und es wird um viele der Themen gehen, über die wir auch hier im Podcast heute sprechen. Darum, wie können wir als Frauen, die viel geben, als Mütter, die viel leisten, wie können wir Berührungen von anderen annehmen, aber wie können wir auch Berührung geben, ohne vielleicht etwas dafür zurück zu verlangen oder zu erwarten? Und vor allen Dingen, wie können wir uns in gesunden Grenzen üben? Wie fühlt sich ein starkes Ja und wie fühlt sich ein starkes Nein in unserem Körper an? Es wird ja ein Tag sein, in dem wir zusammenkommen als Frauen, wo wir viele verschiedene Dinge, Themen miteinander verweben und entdecken und einfach auch direkt im Körper erfahren und spüren. Ich hoffe sehr, dass du dabei sein kannst. Die Informationen zum Retreat gibt es natürlich in den Shownotes, aber jetzt erst einmal viel Freude mit dieser Podcast-Folge mit mir und Eva Teacher.
Hallo Eva, herzlich willkommen.
Hi. Hi Thea.
Wir haben schon lange keine Podcast-Folge mehr zusammen aufgenommen. Mhm. Es ist mehrere Jahre her. Ja. Ich glaube, ich war eine der ersten Podcast-Folgen in deinem Podcast. Ja. Kann das sein?
Ja, ich glaube, Folge 2 oder 3.
Ja. Mhm. Herzlich willkommen zurück. Du hast beruflich mit deiner Selbstständigkeit in den letzten Jahren eine Pause gemacht. Und jetzt bist du wieder da. Magst du uns ein bisschen was erzählen, was du in deiner Pause gemacht hast und was dich bewegt hat, jetzt wieder Frauenkreise zu halten, Workshops anzubieten?
Ja, ich habe einfach irgendwann eine Pause gebraucht. Also das kam so ein bisschen mit Corona und dann gab es bei mir persönlich ziemliche Umwälzungen in meinem Privatleben und dann bin ich in eine neue Stadt gezogen. Und habe irgendwie auch gemerkt, ich brauche einfach gerade mehr Sicherheit, irgendeine Stabilität brauche ich und habe dann einen Job gefunden, wo ich einfach angestellt war und habe gemerkt, okay, also für mein Nervensystem war das mal so, ich kann runterfahren, es ist sicher, ich habe am Ende des Monats irgendwie Geld im Konto so. Und habe dann, glaube ich, auch jetzt in den letzten Jahren im Nachhinein erst gemerkt, dass die Selbstständigkeit und dieses ständig Raum halten für andere mich irgendwo auch so zum Teil ein bisschen ausgebrannt hat. Also so jetzt, wenn ich irgendwie reflektiere. Und zwar auch aus dem Grund, weil ich, glaube ich, selber zu wenig Care hatte oder selber zu wenig genährt wurde irgendwo. Und immer geglaubt habe, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Und ich halte den Raum für andere, damit die sich quasi auffüllen können, ihre Batterien auffüllen können. Und es ist auch voll was Schönes, Frauenkreise zu halten. Und es hat mir in den Momenten auch immer was gegeben, nur im Nachhinein habe ich oft gemerkt, wie erschöpft ich dann war, ja, wenn ich dann heimkomme und dann irgendwie selber noch Essen kochen muss und es ist 11 am Abend und ich bin voll erschöpft und so Dinge. Und ja, habe irgendwie auch so das Gefühl, dass es wahrscheinlich, irgendwo hapert es da in diesem System so, dass es viele Frauen gibt, die für andere Frauen Kreise halten, aber nicht selbst dann eine Community haben sozusagen.
Ja, und du hast es auch schon angesprochen, einfach der finanzielle Aspekt. Also für dein Nervensystem brauchtest du einen angestellten Job, wo du einfach ein gewisses Gehalt am Ende des Monats bekommen hast. Ich glaube, das ist auch etwas, wo zu wenig drüber gesprochen wird, weil wir zwei, wir haben vielleicht eine gewisse Reichweite und Frauen, die uns kennen und gerne zu uns kommen, aber gut verdienen tun wir damit grundsätzlich erstmal nicht.
Ja, genau. Ja, und dann war das irgendwie, glaube ich, ganz gut für mich, die letzten Jahre mich irgendwie nochmal stabil aufzustellen und eine Basis zu schaffen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einfach einen Brotjob, der finanziert mich und der hält mich und der trägt mich. Der ist im Marketing, was auch sehr praktisch ist, weil ich hatte da vorher natürlich schon viel Erfahrung, aber jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise. Und trotzdem hat mich das Thema halt nie ganz losgelassen, was auch voll schön ist, weil ich dadurch jetzt gemerkt habe, auch okay, es ist wirklich einfach mein Herzensthema und ich brenne so sehr für Frauenthemen, für Frauengesundheit, für Frauenrechte, auch für das Thema Mutterschaft, für so diese, ja, matriarchate, women-centered cultures irgendwie, obwohl ich ja selbst keine Mutter bin. Auch das ein Thema, das mich beschäftigt. Und ja, dann hat mich das einfach nicht losgelassen und dann kam irgendwie mit Justice for Birth, mit dieser Bewegung und mit diesem jetzt gegründeten Verein dann auch das Thema wieder zu mir zurück. Bisschen so, ja, bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Da rede ich auch in der nächsten Folge mit meinen Kolleginnen, mit meinen Vorstandskolleginnen und Mitgründerinnen mehr darüber. Aber ja, und das war irgendwie dann so der Auslöser, um jetzt zu sagen, Thea, ich glaube, ich habe genug Kraft und Energie gesammelt und auch genug Learnings, wie ich es jetzt anders machen würde, dass ich sage, hey, da braucht's was. Da braucht's was, was ich so noch sehr wenig sehe, im deutschsprachigen Raum vor allem. Und lass uns doch was machen.
Ja, und da werden wir dann später noch drüber sprechen, was genau wir vorhaben. Magst du vielleicht noch mal kurz zu deinen Anfängen und Ursprüngen zurückgehen, wie du zur Arbeit mit Frauen und auch zur Arbeit in Frauenkreisen gekommen bist?
Also es hat alles eigentlich begonnen mit meinen eigenen Menstruationsschmerzen, die unglaublich furchtbar und schlimm waren und wo ich jedes Monat einfach sehr gelitten habe drunter. Und dann begonnen habe, irgendwie ist mir das Buch Der Rote Mond zugefallen. Ich glaube sogar über meine Mutter oder so irgendwie. Und dann habe ich mich da eingelesen und habe dann gemerkt, so, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, der Zyklus. Und als Frau weiß ich da viel zu wenig drüber. Und ich nehme mal an, anderen Frauen geht es auch so. Und habe dann relativ spontan und auch so ein bisschen naiv, ich glaube mit, ich weiß nicht, 23, 24, in Wien meinen ersten Frauenkreis ausgeschrieben. Ich war damals schon Meditationslehrerin und Yogalehrerin und hatte auch in meinen Kursen hauptsächlich Frauen. Also ganz selten, dass sich ein Mann verirrt hat in meine Kreise, in meine Kurse. Und genau, und dann habe ich einfach mal so eine Mondhütte angeboten. Ich weiß auch noch genau, wo das war, im vierten Bezirk, in einem wunderschönen Studio, das es inzwischen nicht mehr gibt. Und da kamen dann, glaube ich, 10 oder 12 Frauen. Also es war eine ziemlich, ziemlich große Runde und wir haben über die Menstruation gesprochen. Und das war für mich so ein Aha-Moment, dass das anscheinend so viele Frauen auch brauchen. Und hat mich total gefreut. Und ja, das war so der Startschuss irgendwie. Und dann habe ich Ausbildungen auch gemacht in die Richtung. Unter anderem sehr beeinflusst hat mich meine Lehrerin, die Shameli Adak, die ist eine spirituelle Lehrerin, Norwegerin, die jetzt in den USA lebt. Und die hat eben ganz viel so body-centered approaches, embodiment approaches, eine sehr weibliche spirituelle Linie auch. Also sie praktiziert sehr viel mit Göttinnen aus ganz vielen verschiedenen Kulturen. Und da ging es auch viel um Berührung. Und das hat mich sehr, sehr beeinflusst. Und jetzt auch wieder nochmal zurückblickend auf diese 20er, meine 20er, in denen ich da 8, 9 Jahre selbstständig war. Einerseits bin ich baff, was ich alles geschaffen habe und was ich einfach mich getraut habe auch anzubieten, auch so meine ersten Retreats alleine zu halten, irgendwie mit 5 Einheiten pro Tag. Also danach war ich ja komplett fertig, weil ich irgendwie, ja, man dachte so, ne, das kann ich, also wenn ich da schon mal bei einem Ashram in Indien war und da gab es auch sowas, dann kann ich das ja auch machen. Und andererseits irgendwie auch, ja, schon noch so ein bisschen blicke ich zurück auf die Zeit und denke mir so, okay, ich habe da einfach viel gemacht, aber was mir damals halt gefehlt hat, war auch so die Anbindung an ältere Frauen zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, wenn du bei älteren Frauen auf Retreats gewesen wärst und gehalten worden wärst, dann wärst du nicht auf die Idee gekommen, mit Mitte, Ende 20 ein Retreat zu halten, bei dem du selber alles gemacht hast und 5 Einheiten am Tag unterrichtet hast. Ich erinnere mich noch dran, das war kurz nachdem wir uns kennengelernt haben und ich habe gesehen, was du da gestemmt hast und dachte immer, wie macht die das?
Wie macht die das? Ja, das habe ich oft bekommen als Feedback und ich war auch irgendwie, glaube ich, so, dass ich nicht gecheckt habe. Ich bin schon eine ziemliche Macherin, das ist erst so im letzten halben Jahr, habe ich das erst verstanden, dass das tatsächlich so ist. Aber mir geht dann auch die Energie aus. Und ich habe schon, also in Indien gab es da viele Assistentinnen und das waren auch ältere Frauen und so. Also ich habe das schon gecheckt, aber ich habe auch versucht, eine Assistentin zu haben. Also ich hatte auch eine Assistentin, aber das war, die bekannten uns nicht viel, also das war ein bisschen.
Ja, und du hast halt eine Ausbildung da in Indien gemacht, einen Retreat und nicht über Jahre lang vielleicht auch
Ich habe schon mit ihr online praktiziert auch davor und so, das schon. Aber ja, es war einfach, ich habe einfach viel einfach ausprobiert so. Und jetzt merke ich aber noch mehr, dass, und das ist mir damals auch aufgefallen, das ist ein bisschen schade, finde ich auch in Österreich, dass ich das Gefühl habe, jede Generation hat für sich so ihre Frauenkreise und ihre Rituale vielleicht und ihre versucht da irgendwie auch wieder was aufzubauen. Und man schafft es aber nicht, das generationenübergreifend zu machen. Und ich habe mich ja so viel beschäftigt, auch mit Matriarchat und was mich einfach auch gerade voll beschäftigt, ist so dieses ganze Thema Community Care und eine Community aufzubauen und vor allem auch, weil ja in meinem Freundeskreis so viele Freundinnen Kinder schon haben. Das heißt, ich bin einfach sehr auch mit Kindern irgendwie. In meinem Alltag sind auf jeden Fall mehr Kinder als Nicht-Kinder, habe ich so das Gefühl. Oder ich habe viele Freundschaften, wo einfach dann Kinder mit dabei sind, unter anderem ja du. Und ich finde das voll, voll wichtig. Und ich finde, da fehlen so die Räume irgendwie. Und natürlich habe ich als Doula dann auch viel zu tun gehabt mit dem. Aber es ist natürlich auch immer so eine Frage, warum macht man als junge Frau, die nicht Mutter ist, überhaupt solche Ausbildungen? Warum engagiert man sich für Frauenrechte in der Geburtshilfe, wenn man selber noch nie geboren hat oder so Dinge? Und ich weiß nicht, das ist einfach, es ist so ein wichtiges Thema für mich generell, die Wertschätzung der Weiblichkeit. Das ist so, glaube ich, das Große oben drüber. Und ja, jetzt merke ich einfach so, okay, ich bin irgendwie genährter, ich habe einen anderen Blick dafür. Ich bin gescheiter als vorher, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und jetzt merke ich so, okay, ich bin einfach bereit, da neue Wege zu gehen. Und ja, da kam jetzt auch irgendwie mehr so diese nochmal völlig andere körperbasierte Techniken oder Methoden mit rein. Und die habe ich ja mit dir auch viel gelernt und praktiziert. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so verbindet, oder?
Genau, da wollte ich nochmal auch nachfragen, du hast es am Anfang erwähnt, du hast gesagt, du hast irgendwie mit Yoga und Meditation angefangen und dann kamen die Frauenkreise dazu. Jetzt rückblickend, weil ich glaube, es ist der Weg, den viele auch gehen, dass sie vielleicht mit Yoga anfangen und dann geht es zu Frauenkreisen. Was kannst du rückblickend sagen, war vielleicht ein Disconnect oder vielleicht auch ein Connect? Hat dir diese körperliche Praxis des Yogas, die Asana-Praxis geholfen, die Weiblichkeitsthemen zu entdecken für dich oder gab es da vielleicht Hindernisse?
Es gab auf jeden Fall Hindernisse. Also ich habe ja Kundalini-Yoga viel praktiziert, muss man auch dazu sagen. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Und da ging es am Anfang ganz viel um so Reinigung und irgendwie sich aus dem Körper raus meditieren quasi und hier in die Erleuchtung nach oben und Kronenchakra irgendwie riesig. Und ich kann mich auch erinnern an eine Zeit, wo ich dann Kundalini-Yoga unterrichtet habe und das ist ja auch eine sehr strenge Praxis irgendwo und dieses zum Beispiel 40 Tage die gleiche Kriya oder 120 Tage oder einfach sehr, sehr linear. Und dann auch noch die weiße Kleidung. Und dann bist du als Lehrer, Lehrerin ja auch angehalten, irgendwo auch sehr streng zu sein. Du motivierst deine Schüler und Schülerinnen ja auch so dieses, und jetzt also 3 Minuten oder 5 Minuten musst du es durchhalten und so. Und ich habe da sicher sehr viel Disziplin gelernt, also was auch gut ist. Oder auch so dieses, okay, ich mache mal was, wenn es mir nicht so gefällt, dann halte ich trotzdem durch. Aber wie dann diese Frauenkreise immer mehr aufgekommen sind und ich habe dann auch so ein bisschen schamanische Ausbildungen gemacht und eben mehr so dieses Zykluswissen, hatte ich das Gefühl, wie ich bin fast schon aufgespalten in 2 Personen oder in 2 Richtungen und wie soll ich denn das vereinen? So dieses quasi das Rote und das, ich schmier mir gut ins Gesicht und ich trommle und ich bin irgendwie da so ganz erdig und also ja naturverbunden und einfach so diese reinen Frauen-Spaces. Und dann auf der anderen Seite so dieses Reine und dieses irgendwo sehr männlich-lineare. Das hat mich eine Zeit lang wirklich beschäftigt und hat mich auch, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich entscheiden, es ist entweder oder und wie bringe ich das zusammen? Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich kann es ja zusammenbringen, einfach dadurch, wer ich bin. So, ich bringe es zusammen und deswegen ist es okay. Und ich glaube, jetzt habe ich mich aber einfach so komplett wegentwickelt von allen diesen starren Regeln oder Kreisen und mich fasziniert momentan einfach viel mehr so dieses Zwischenmenschliche, dieses Zusammensein und auch das Thema Berührung und Bewegung und Nervensystem. Also ich glaube generell so ja, Culture Building auch irgendwo, das finde ich extrem faszinierend und finde ich auch wahnsinnig wichtig in der heutigen Zeit, weil ich so das Gefühl habe, wir haben eigentlich komplett verlernt als Menschen, wie wir miteinander umgehen, auf eine gute Art und Weise, wie wir gemeinsam unsere Kinder erziehen und eine resiliente Gesellschaft irgendwie für die Zukunft auf die Beine stellen. Und ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen die Liebe zur Menschheit und die Liebe zu diesem, wer wir eigentlich wären, ja, wie wir eigentlich unsere Körper bewegen könnten und ernähren könnten zum Beispiel. Also auch das Thema Ernährung hat mich ja sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Und ich glaube, ich habe da einfach, jetzt sage ich mal in meinen 30ern so grob gesagt, so bin ja noch immer in den Anfängen, aber habe ich irgendwie gemerkt, ich habe aufgehört, so hart zu sein und irgendwie zu schauen, okay, wo ist denn da das ursprünglich Menschliche und eben dieses gemeinsam essen, gemeinsame Berührung, gemeinsam ums Lagerfeuer sitzen, so diese natürlichen Dinge irgendwie, die wir, glaube ich, alle craven. Und da habe ich eine große Sehnsucht danach. Und ich glaube, das ist das, was ich einerseits selber suche für mich und andererseits gern wieder weitergeben möchte auch.
Ja. Und was du gerade beschrieben hast, Dinge wie gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, gemeinsam Essen zubereiten, gemeinsam essen, all diese, ja, diese Gemeinschaftsdinge sind ja auch erstmal völlig fernab vom Dogma. Ja, ganz egal, ob du dich nur um dein Kronenchakra kümmerst, ganz oben am Kopf, oder um dein erstes Chakra, das Wurzelchakra ganz unten. Wir alle brauchen Nahrung, wir alle brauchen die Wärme des Feuers, wir alle brauchen das Zwischenmenschliche.
Ja. Und es ist so ein, es ist einfach kein Entweder-Oder mehr, oder? Und ich finde, das ist, glaube ich, auch das, wo wir wieder in die Verbindung gehen, wo es dann eben nicht ist, links gegen rechts oder halt, ja, also dass wir, oder auch Mann gegen Frau sozusagen, sondern dass wir versuchen, wieder aufeinander zuzugehen und auf die Gemeinsamkeiten auch irgendwie einzugehen. Ja. Und da interessiert mich jetzt, weil du in unserem Vorgespräch auch gesagt hast, du kommst ja mehr aus einer anderen Richtung, und ich weiß ja auch, dass du mehr aus einer anderen Richtung kommst, und ich finde das auch so schön, wie unsere Themen sich ergänzen oder unsere Erfahrungen sich ergänzen. Und das ist auch einer der Gründe von vielen, warum ich gern mit dir zusammenarbeite. Wir haben ja schon gemeinsam auch einen Online-Kurs gemacht zum Thema natürlich verhüten, den FAM-Kurs. Aber wie war so dein Werdegang und wo hast du das Gefühl, wo bist du jetzt gelandet und warum?
Okay, fangen wir mal mit den Anfängen an. Ja. Eine sehr frühe Kindheitserinnerung von mir ist tatsächlich, wie ich am Rande einer Jurte liege, in einem Schlafsack mit meinem Bruder zusammengekuschelt. Und in der Mitte ist ein Feuer und es ist ein großer Kreis, in dem meine Eltern sitzen. Mein Vater war ist Zeit seines Lebens bei den Pfadfindern. Und die alle singen, also ein Kreis von Erwachsenen und jungen Menschen, die singen. Und mein Bruder und ich waren einfach als Kinder bei diesen Pfadfinder treffen, lagern immer dabei. Also im Kreis sitzen und gemeinsam singen ist eigentlich was, was ich mein ganzes Leben lang schon kenne und was auch einfach mir so ein wohliges, beschütztes Gefühl gibt. Und ich und mein Bruder, wir waren dann selber nicht bei den Pfadfindern, sondern bei der sogenannten bündischen Jugend. Und ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, was die Unterschiede sind zwischen Pfadfinder und bündischer Jugend. Es ist sehr ähnlich. ich glaube, es gibt weniger Hierarchie bei der bündischen Jugend als bei den Pfadfindern. Aber auch da war ich halt, seit ich glaube ich 6 oder 7 bin, war ich in einer Gruppe und die Gruppen waren immer getrennt, Jungen und Mädchen. Okay. Mhm. Aber es gab immer gemeinsame Sommerlager, wo dann auch wieder die beiden Geschlechter zusammengekommen sind. Also ich habe von früh an, kenne ich eigentlich beides, diese reinen Frauenkreise und die Kreise, wo Männer und Frauen zusammenkommen. Mhm. Und ich habe dann mit 15 oder 16 auch meine Ausbildung gemacht zur Gruppenleiterin, dass ich halt selber auch Gruppen leiten kann, führen kann. Ja. Und hatte auch zeitweise eine eigene Horte, heißen sie, eine eigene Gruppe. Nur bin ich dann nach dem Abitur erstmal ins Ausland gegangen. Und da hat sich dann dieser Teil, hat sich so ein bisschen verloren. Mein Bruder hat Berlin nie verlassen und ist bis heute regelmäßig, sitzt der ums Lagerfeuer und singt mit anderen Menschen.
Oh, ja? Schön.
Und für mich hat sich das einfach, ich habe mit den Frauen, die in meiner Gruppe, in meiner Horte waren, wir haben bis heute Kontakt, sind auch einfach Frauen, mit denen ich gar nicht mehr so viel zu tun habe, aber da ist schon noch eine Verbindung da, weil wir halt einfach wirklich zusammen groß geworden sind. Mhm. Aber für mich hat sich der Weg dann einfach, ich bin dann von zu Hause weg, bin in die weite Welt gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe dann mit Anfang 20 zum Yoga gefunden. Und das ist ganz spannend, weil ich habe dann meine Yogalehrerausbildung gemacht und die Ausbildung wurde geführt von 2 Männern und es gab noch mehr Lehrerinnen und Lehrer, die quasi mit unterrichtet haben. Der wichtigste davon war auch ein Mann und die Frauen waren eher so ein bisschen zweitrangig oder untergeordnet, würde ich sagen. Und die Gruppe von Auszubildenden, wir waren alles Frauen. Mhm. Das heißt, wir hatten eigentlich einen Frauenkreis, der gehalten worden ist von Männern. Mhm. Und da muss ich sagen, dass mein einer Lehrer, der für den Meditations- und Ayurveda-Teil zuständig war, der Jagata Shard, das kann ich erst jetzt im Nachhinein sagen, dem war das, glaube ich, immer sehr schmerzhaft auch bewusst, in welcher komischen Rolle er da ist. Und er hat uns oft auch versucht, dorthin zu stoßen, quasi eigene Frauenräume zu schaffen. Mhm. Und das wahrscheinlich auch versucht, immer anzustoßen. Das hat in dem Setting, wo ich die Ausbildung gemacht habe, dann letztendlich nicht funktioniert. Aber ihm war das, glaube ich, immer klar. Oder der hat es auch sehr offen angesprochen, dass es eigentlich eine merkwürdige Konstellation ist. Und dann hat er aber auch wieder Räume geschaffen, wo es ganz klar war, dass hier jetzt Männer und Frauen zusammenkommen. Mhm. Und ja, ich habe, du hast erwähnt, du hast das Kundalini-Yoga gemacht, was halt sehr stringent nach oben geht. Ja. Ich habe angefangen mit Bikram-Yoga, was halt Hot-Yoga ist in einem Raum, der 30, 33 Grad ist. Was ich jetzt weiß über meinen Körpertyp, meine Konstitution, ist eigentlich überhaupt nicht das, was mir gut tut. Aber genau wie du es auch beschrieben hast, ich habe da auch draus gelernt, einfach Dinge durchzuziehen und auszuhalten, durchzuhalten. Also ich will das gar nicht verteufeln. Ich würde es nur jetzt anders machen oder ich mache es jetzt anders in meinem Leben. Aber genau, das war mein Einstieg in die Yoga-Welt. Und also ich habe die Ausbildung in Berlin gemacht, habe dort auch 3 oder 4 Jahre in einem Yoga-Studio, wo ich die Ausbildung gemacht habe, auch gearbeitet und bin dann nach London gezogen für einen Master, weil ich immer dachte, Yoga-Lehrerin ist ja kein richtiger Beruf. Ich brauche ja irgendwie ein zweites Standbein oder ein festes Standbein, wie du es auch schon angesprochen hast. Und bin dann in London auf einmal mit einer ganz anderen Art von Yoga und dadurch auch mit Frauenkreisen in Berührung gekommen. Ich bin zufälligerweise, weil ich einfach in der Nähe gewohnt habe, im Yoga Place E2 gelandet. Das war damals das älteste Yoga-Studio Londons. Das hat leider die Pandemie nicht überlebt. Die Besitzerin Lisa White ist jetzt, glaube ich, nicht so bekannt. Aber Lisa unterrichtet seit Jahren zusammen mit Uma Dinsmutuli das Training, welches mittlerweile heißt Therapeutic Yoga for an Empowered Pregnancy, Birth and Postpartum. Der Titel ist sehr lang geworden. Damals, als ich das Training 2016 gemacht habe, hieß es einfach nur Yoga for Pregnancy and Birth. Und genau, durch Lisa habe ich dann Uma kennengelernt und viele andere tolle Frauen und war somit auf einmal in der Welt des Yogas, das halt die Energie nach unten ins Wurzelchakra leitet und in die Erde und sich damit verbindet und nicht immer die Energie nach oben aus dem Kronenchakra zum Himmel hin leitet.
Vielleicht noch kurz für alle, die es jetzt nicht wissen oder die den Namen Uma Dinsmatulli nicht gleich verbinden. Sie ist die Autorin von Yoni Shakti und dieses Buch ist ja doch einigen ein Begriff.
Genau.
The Holy Bible of Women's Yoga, maybe.
Genau. Und ich erzähle immer gerne die Geschichte zum Titel Yoni Shakti. Für diejenigen, die es nicht wissen, auf Englisch kann man Yoni Shakti übersetzen als Kant Power, weil Kant, das Wort, was ja im Englischen eine der größten Beleidigungen ist, die man sowohl Frauen als auch Männern an den Kopf werfen kann, heißt einfach Yoni. Also
ja, aber Kant, im Deutschen auch nicht so.
Im Deutschen gibt es kein Wort wie Kant oder Yoni, weil Yoni ist ja tatsächlich die Gesamtheit der weiblichen Geschlechtsorgane und Kant ist Gleiche, genau. Ja. Also Kant ist wirklich die Übersetzung von Yoni. Und dass man halt eine Frau damit beschimpft, mit dem Begriff für die Quelle allen Ursprungs und Lebens ist, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, Uma wollte das Buch gerne Kant Power nennen, aber die Herausgeber haben gesagt, das können sie nicht machen. Und dann hat sie gesagt, gut, dann nennen wir es Yoni Shakti. Das ist das Gleiche, nur auf Sanskrit. Genau, du hast mich gefragt, wo ich jetzt bin.
Wir sind ja doch so ein bisschen parallel auch unsere Wege gegangen.
Genau. Ja, vielleicht um zu dieser Parallele zu kommen. Ich habe 5 Jahre lang in London gewohnt, dort ein Yoga-Studio geleitet, als Yogalehrerin gearbeitet. Ich habe alle von Umas Ausbildung gemacht. Das war noch vor Pandemie. Und ich habe regelmäßig, also ich glaube zwischen 2016 und 2018, alle Trainings, die Uma in London angeboten hat, da habe ich ihr assistiert, sowohl beim Schwangerschaftstraining als auch beim Yoga Nidra Training. Ich habe dann 2018 noch das Well Women Training, also die Ausbildung für therapeutisches Yoga für Frauengesundheit bei ihr in Stroud gemacht. Das macht sie bei sich zu Hause. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und wir sind zusammen nach Wien gezogen. Und da habe ich dich dann kennengelernt.
Ja, relativ bald, gell?
Genau. Ich habe damals einfach auf Instagram geschaut, was es für Frauen gibt, die in Wien ähnliche Sachen machen wie ich und bin dabei auf dein Profil gestoßen und habe dich einfach angeschrieben. Und nachdem ich dann in Wien angekommen bin, bin ich recht schnell schwanger geworden und die Pandemie fing an. Und somit hat sich mein Leben irgendwie komplett verändert. Auf wunderbare, schöne Weise, weil ich Mutter geworden bin. Aber einfach auch durch die Pandemie hat sich bei mir beruflich natürlich viel geändert, weil dieses Leben, was ich vorher hatte als Yogalehrerin, die, ich muss manchmal echt lachen, wenn ich selber sage, 12 bis 14 Klassen die Woche unterrichtet hat und selber täglich noch irgendwie 60 Minuten bis 90 Minuten praktiziert hat. Und in London bin ich obendrauf auch noch im Schnitt ungefähr 2 bis 3 Stunden am Tag Fahrrad gefahren, einfach um zwischen den Studios und Locations und Privatstunden und Business Clients hin und her zu kommen. Einfach völlig anderes Leben.
Andere Lifetiming.
Genau, also Maiden to Mother ist wirklich jetzt sehr unterschiedlich. Und ich habe über die letzten Jahre natürlich, war erstmal Pandemie, Lockdown, dann war ich in Elternzeit, habe aber immer ein bisschen auch noch unterrichtet, ein paar Dinge gemacht, habe dann den Geburtsgeschichten-Podcast angefangen, einfach aus meiner eigenen Geburtsgeschichte auch heraus. Habe angefangen, als Doula zu arbeiten, als Schwangerschafts- und Postpartum-Doula. Geburten begleite ich nicht, weil ich einfach selber Kinder habe und nicht in Berufsbereitschaft sein kann. Berufsbereitschaft. Und bin jetzt aber auch an dem Punkt, ähnlich wie du, dass ich gerade auch dabei bin, wieder einen Teilzeit-Brotjob zu finden, um dann aus dieser Sicherheit heraus die Dinge weiterhin anbieten zu können, die ich gerne vom Herzen her anbiete. Und was ich vielleicht noch auch sage, ich habe es anfangs schon so angedeutet, es war halt, als ich Berlin verlassen habe, quasi meine Heimat, wo ich groß geworden bin, wo ich einfach diese Kreise, die Pfadfinder oder die bündische Jugend hatte, hat sich für mich natürlich auch was verändert, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendwo hingekommen bin, das immer gesucht habe.
Yeah.
Ja, also ich habe in Kanada gewohnt, dann habe ich in England gewohnt, jetzt wohne ich hier in Österreich und ich glaube, es ist einfach so ein Impuls in mir drin, immer diese Räume auch zu finden, wo ich mit anderen Menschen zusammen sein kann, ohne dass wir jetzt intellektuell uns verbinden müssen über die gleichen Themen. Und das war dann einfach durch das Timing mit der Pandemie total schwierig. Also ich war dann während meiner Schwangerschaft, die größtenteils im ersten Lockdown stattfand, ich war dann in einer WhatsApp-Gruppe mit anderen Frauen, die auch alle zeitgleich schwanger waren und alle im gleichen Monat oder im gleichen 8-Wochen-Zeitraum Kinder bekommen haben. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, das ist was, das kann ich nicht. Ich bin nicht gut in Online-Spaces, wenn ich nicht eine Basis in Person habe. Mhm. Und ich habe zu der Zeit auch noch, weil ich habe dann angefangen, als ich noch in London gewohnt habe, habe ich angefangen, eine Ausbildung in humanistischer und spiritueller Therapie zu machen im Osho-Zentrum in Köln. Die habe ich dann fortgeführt, als ich nach Wien gezogen bin. Und die hat sich dann durch die Pandemie auch verlängert. Und da waren dann auch wieder Teile online. Und für mich war da so ein richtiger Bruch drin, auch in der Kommunikation mit den anderen Teilnehmern, als das auf einmal alles nur online war. Also wenn ich drüber rede, die Hörerinnen sehen mich jetzt nicht, du siehst es, bei mir zieht sich alles so zusammen, weil ich brauche dieses jemanden anfassen können, jemanden wahrnehmen können, die Energie spüren können in Person. Genau, und diese Ausbildung in Köln war auch wieder, es war eine gemischte Ausbildung. Da waren zwar mehr Frauen als Männer, aber ich würde so sagen, 2/3 Frauen, 1/3 Männer, was auch super spannend war, weil das einfach ein Raum war mit sehr erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten, die diese Spannungen auch zwischen dem Maskulinen und dem Femininen, also die Leiter der Ausbildung sind 2 Männer, 2 Frauen, die das sehr gut gehalten haben, wo ich einfach nochmal sehr viel über mich gelernt habe, weil ich halt davor die Jahre in London sehr viel in reinen Frauenkreisen war. Dann war ich auf einmal wieder in einem gemischten Männer-Frauenkreis. Und seit ich Mutter bin in Wien, ich versuche immer wieder diese Kreise oder diese Räume auch für mich zu finden, aber habe halt gemerkt, bis jetzt habe ich noch nicht den Raum für mich gefunden. Und bin aber, glaube ich, auch durch meine Natur, du hast es vorhin auch gesagt, du bist eine Macherin, ich bin auch eine Macherin. Ich schaue jetzt gerade, okay, wie kann ich den Raum schaffen, den ich eigentlich gebraucht hätte über die letzten 5 Jahre.
Ja.
Und da ist dieser Anknüpfungspunkt zu dem, was auch du gesagt hast, du hast selber keine Kinder, ich habe Kinder und ich weiß den Austausch mit dir so zu schätzen, weil wir aus anderen Richtungen kommen und deswegen war für mich vielleicht auch diese reine Schwangeren-Mama-Gruppe, in der ich da war im Lockdown, war für mich irgendwie schwierig, weil einerseits ist es gut, wenn man weil es wird immer gesagt, Mütter brauchen andere Mütter. Ja, Mütter brauchen andere Mütter, aber Mütter brauchen auch Tanten, Großmütter, Cousinen, Nichten, alles drumherum. Und es wird irgendwie so komisch, so ein singulärer Fokus, wenn wir jetzt sagen, wir sind hier zusammen, weil wir Mütter sind und das ist irgendwie der gemeinsame Nenner.
Ja.
Und was fehlt, und das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, ist die gemeinsame Kultur oder der gemeinsame Nenner an Werten, der darüber hinausgeht, dass wir jetzt einfach nur zusammen sind, weil wir Mütter sind.
Ja.
Und ich liebe es einfach, mit Frauen zusammen zu sein, die jünger sind als ich. Ich meine, du bist ein paar Jahre jünger als ich.
3 oder so oder 4.
Aber ich mag es auch gerne, einfach jetzt mit Frauen zusammen zu sein, die irgendwie Anfang, Mitte 20 sind.
Mhm.
Und ich liebe es, mit Frauen zusammen zu sein, die gerade die Wechseljahre anfangen, Frauen, die nach der Menopause sind, Frauen mit älteren, also Mütter mit älteren Kindern, das merke ich zurzeit, das ist mir total wichtig, einfach zu schauen, okay, du bist schon aus dem Struggle raus, in dem ich gerade bin. Ja. Und du hast es auch geschafft. Ja. Wie bist du da hingekommen? Was kann ich von dir lernen?
Danke. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Krankheitssymptom unserer Gesellschaft gerade, dass alles so sortenrein ist und dass es so sortenrein gehalten wird, weil ich habe das auch gemerkt mit meinem jetzigen Job zum Beispiel, wo ich weder Homeoffice habe noch Gleitzeit, was mich narrisch macht. Und was das bedeutet im Endeffekt ist, ich kann weder einspringen für eine Freundin, die sagt irgendwie, keine Ahnung, Kind ist krank, anderes Kind muss vom Kindergarten abgeholt werden, irgendwo brennt mir der Hut oder was auch immer, man weiß es nie. Ja? Aber einfach mal zu sagen, okay, ich kann heute um 16 Uhr das Kind meiner Freundin beim Kindergarten abholen und ihr nach Hause bringen und ich arbeite dann halt am Abend weiter zum Beispiel. Ja? Oder ich kann mir den Vormittag freigestalten oder ich kann mal zu einer Zeugnisverteilung mitkommen oder zu einem Konzert von irgendeinem Kind oder also das sind so Dinge, wo ich jetzt merke, das ist mir voll wichtig, weil ich bin eine alleinstehende, alleinlebende Frau. Ja? Mir geht Community echt ab und ich wäre gern mehr Teil vom Leben meiner Freundinnen und ihren Kindern. Einerseits, weil ich es voll bereichernd finde, Kinder in meinem Leben zu haben. Andererseits, weil ich auch gern hätte, dass diese Kinder mit mir aufwachsen und dann sich irgendwann an mich wenden können, wenn irgendwie mal Fragen da sind, die sie nicht mit den eigenen Eltern besprechen wollen oder so, ja. Also ich finde, das ist ja das, da gibt es immer diese ganzen Sprüche mit, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Aber wenn man das jetzt auf die Praxis umlegt und ich mich zum Beispiel meine Kindheit erinnere, oder du hast das jetzt auch so schön geschildert schon in deiner Kindheit, ich hatte zum Glück tatsächlich Onkel und Tanten, die auch viel in meinem Leben waren, vor allem in den Anfangsjahren. Aber eigentlich brauche ich auch andere Erwachsene, damit ich sehe, was gibt es für Lebensmodelle. Wie können zum Beispiel andere, in meinem Fall jetzt andere Frauen, was haben die für Jobs, was haben die für, ja, für Lebensmodelle, leben die in Beziehungen oder nicht? Wie entscheiden die sich, ihr Leben zu leben? Ja? Oder wie stehen die zu gewissen Themen? Haben die vielleicht andere Ansichten als meine Mama oder mein Papa? Das sind ja Sachen, die sind unglaublich wichtig für Kinder. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem in der westlichen Welt, vor allem in unseren Breitengraden, halt auch alles so ferngehalten wird voneinander. Also du hast den Beruf, da hast du vielleicht dann noch deine Arbeitskollegen, vielleicht bist du mit denen befreundet, aber wahrscheinlich auch nur, wenn du keine Beziehung, keine Kinder hast. Dann leben wir alle in Häusern, wo wir kaum noch Gemeinschaftsräume haben. Das heißt, wir haben keine Gemeinschaftsküchen. Waschküchen gibt es hin und wieder noch, aber da ist es jetzt auch nicht so, dass man dann da unten sitzt und gemeinsam Wäsche zusammenlegt oder so in den seltensten Fällen. Gemeinschaftsgärten werden irgendwie auch immer weniger oder da heißt es dann, man darf nicht Ball spielen, man darf nicht dies, man darf nicht jedes. Und es fehlen uns einfach die Räume, wo wir hingehen können, ohne konsumieren zu müssen. Und ich merke es auch in meinen Freundschaften, es ist dann eigentlich so, dass ich mit den meisten Freundinnen nur noch mich abends treffen kann, weil ich berufstätig bin, oder am Wochenende. Wochenende ist oft Familienzeit. Abends ist schwierig, weil da müssen wir die Kinder ins Bett bringen. Das heißt, es trennt sich von selbst so, dass man dann irgendwie fast nur noch mit Menschen zu tun hat, die in der gleichen Lebensphase sind. So wie du sagst, du hast dann nur noch mit Müttern zu tun, so ungefähr, ja. Und ich habe fast nur noch mit, zumindest im beruflichen Kontext auch viel, einfach nur noch mit Menschen zu tun, die dann keine Kinder haben oder halt Männer, die irgendwie Vollzeit arbeiten. Und das finde ich für unsere Gesellschaft wirklich problematisch. Und ich frage mich jetzt eben so, wie können wir Räume schaffen, wo wieder ein Austausch stattfindet mit Menschen, mit denen wir so vielleicht nicht alltäglich zu tun hätten. Und aber auch, wie können wir eben dieses Menschsein wieder üben und irgendwie resilienter werden und auch, ich habe das Gefühl, wir verlernen so Interaktion mit Menschen. Und es ist dann immer gleich, also ich finde auch, das kommt aus den USA, schwappt das so rüber, so dieses, ich verklag dich dann gleich, wenn irgendwas ist. Also du darfst mein Kind nicht angreifen, wenn es irgendwie hingeflogen ist oder wenn es irgendwas gemacht hat. Wenn ein fremdes Kind mir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Steine nach mir werfen würde, würde ich auch irgendwann sagen, hör bitte auf, ja. Und wenn dann gleich ein anderer Elternteil herkommt und sagt, sie dürfen nicht mit meinem Kind reden, also wo entwickelt sich das hin, so die Gesellschaft, ja? Und da habe ich, einerseits habe ich ein Fragezeichen im Kopf, so eben, wo sind diese Spaces, wo können wir noch gemeinsam Mensch sein, lernen und üben und zusammensitzen und gemeinsam kochen und essen und singen. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder jetzt bezogen auf unsere Arbeit, wo gibt es Spaces, wo Frauen, wo, die, die einfach, wo Frauen zentriert, also die Frauen zentriert sind, wo die Frauen im Mittelpunkt stehen und wo die Arbeit gesehen wird und wo das wertgeschätzt wird und wo sie genährt werden. Wie geht es dir damit?
Ja, ich hänge gerade noch, das ist einfach der kulturelle Unterschied zwischen uns, der sprachliche. Ich habe gerade gedacht,
ja.
Genau, die ganzen deutschen Hörerinnen werden jetzt denken, was, Kinder angreifen? In Österreich.
Kinder anfassen.
Anfassen, genau. Also die Österreicher greifen immer gleich an, die fassen nicht nur an. Daran habe ich gerade gedacht und da fiel mir dann gleich wieder ein. Ich glaube, ich bin gerade an einem Punkt. Mein zweites Kind ist jetzt knapp 1,5. Der erste ist halt im Sommer 2020 geboren und hat einfach die ersten 2 Lebensjahre nur Pandemie und Lockdowns und so weiter mitbekommen. Mhm. Und ich bin jetzt langsam am Reflektieren, was diese Zeit auch für mich und mein Elternsein bedeutet hat, weil in dieser Zeit, einfach weil wir alle Masken getragen haben, weil alles so, oh Gott, und natürlich, ich wollte nicht, dass mein kleines Kind krank wird und Covid bekommt. Und ich bin immer zusammengezuckt, wenn irgendjemand in der U-Bahn dann mein Kind anfassen wollte. Mhm. Und ich glaube, da gibt es, wie alles im Leben, es gibt eine Sliding Scale. Und ich glaube, jetzt rückblickend kann ich sagen, weil damals alle so ausgehungert waren nach Berührung, und habe ich das Gefühl, dass bei vielen Menschen oder bei einem bestimmten Typ von Menschen, und es waren meistens ältere Menschen, von denen ich glaube, dass sie alleine wohnen, die hatten auf einmal keine Grenze, keine Boundary mehr und wollten mein Kind anfassen, irgendwie was machen. Und da war ich auch total, oh Gott, bitte lassen Sie das. Ja. Wo ich mittlerweile jetzt einfach auch sich mit meinem zweiten Kind, das ist einfach, glaube ich, sowas innate. Also das kommt einfach. Neulich war eine Frau mit uns im Fahrstuhl, die selber kleine Kinder hatte, die einfach meinem Sohn über den Kopf gestrichen hat. Und es war so, und also die hatte auch ein Kopftuch und ich weiß, anderer Kulturkreis und ich weiß, dass das in vielen arabischen Kulturen einfach auch Glück bringt, den Kindern auf den Kopf zu fassen. Mhm. Und da habe ich überhaupt gar kein Problem mit.
Ja.
Und es war aber damals durch die äußeren Umstände bin ich auch total eng geworden in meinem Muttersein. Mhm. Und war auch oder bin immer noch rückblickend überrascht zu sehen, wie, also bei mir war es nicht nur die Pandemie, sondern auch einfach eine sehr gewaltvolle, traumatische Geburt. Wie das auf einmal, wie alle meine Werte und alle meine Dinge, von denen ich dachte, dass ich sie ins Muttersein mitbringe, wie die völlig, wie ich die über Bord geworfen habe, weil es mir zu anstrengend war, weil es mir zu viel war, weil ich irgendwie Grenzen setzen musste, um irgendwie das Gefühl zu haben, noch ich zu sein. Und wie sich das jetzt natürlich auch mit dem zweiten Kind und völlig andere äußere Umstände, wie sich das wieder ändert und lockert. Und wie ich einfach sehe, dass ich jetzt Dinge anders mache mit dem zweiten Kind.
Ich erlebe dich auch sehr anders.
Spannend. Total. Und es ist also einfach noch bei mir so ein ongoing process, das irgendwie auch auseinander zu pflücken und zu schauen, okay, was hat damals dazu geführt, dass ich so oder so in bestimmten Situationen reagiert habe. Und es einfach, also es gibt nicht die eine Sache, es sind diese verschiedenen Aspekte, die da reinkommen, aber halt auch einfach dieses, ja, mir hat es total gefehlt. Ich meine, ich habe eine Schwangerschaft gehabt, in der mich kaum jemand körperlich berührt hat. Ja, ich hatte dich, die Sarah, noch eine andere Freundin, aber darüber hinaus nicht viel, wo ich einfach mit Menschen zusammen war, enger Körperkontakt. Und auch das hatte wieder seine Vorteile, weil ich weiß, dass sich viele Frauen immer darüber beschweren, wenn irgendwie Menschen ihnen an den Bauch fassen. Und ich weiß, dass ich das in meiner ersten Schwangerschaft war, das mit einer Person, der das gemacht hat, jemanden, den ich nicht besonders gut kenne. Aber da war es vollkommen in Ordnung, weil es war bei der Primal Matrix, einem Retreat, den du auch gemacht hast von der Pooja Lab. Und das war total schön, weil das war, glaube ich, eine Woche, bevor der Lockdown angefangen hat. Und da hat man so gerade ganz leicht meinen Babybauch gesehen. Und der Mann, der das gemacht hat, den hatte ich eine Weile nicht gesehen, den kannte ich aber schon. Und er schaut mich an, schaut mir in die Augen, schaut mir auf den Bauch, greift mir auf den Bauch und hat gesagt, there's the baby. Mhm. Und ich weiß, dass ich in dem Moment dachte, irgendwie komisch, oder dachte so, ah, das ist das, was alle meinen, ja, dass einfach Leute kommen und die an den Bauch greifen. Und dachte, ah, okay, war in dem Moment vollkommen in Ordnung. Nur dann hatte ich es auf einmal nicht mehr, weil danach Lockdown war und mir nie, also einfach keiner überhaupt nahe gekommen wäre. Und ich meine, das war auch ein großer Heilungsprozess für mich in der zweiten Schwangerschaft.
Ich würde sagen, war das in der zweiten Schwangerschaft anders?
Ja, natürlich. Ja. Dass ich einfach mehr auch Körperkontakt durch auch wirklich Massagen, durch die Hebammen, die ich hatte, dass da Berührung da war.
Aber auch von fremden Menschen?
War gar nicht so viel, interessanterweise.
Weil ich kommen da jetzt gerade ganz viele Fragen auf oder Themen, über die wir noch sprechen könnten, weil es ist so dieses ganze Berührung in einer Post-Covid-World so ungefähr. Irgendwo habe ich so das Gefühl, auch hier wieder, ich verstehe voll, also, oder ich kann es zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil ich noch nie schwanger war, aber dass das irritierend ist für Frauen oder dass sich da Frauen aufregen und sagen, hey, ich möchte nicht von wildfremden Personen berührt werden, angegriffen werden. Aber auf der anderen Seite frage ich mich manchmal so, hey, was ist mit uns passiert, dass wir da nicht mehr diese Verbindung spüren mit anderen Menschen und dass wir das vielleicht auch als ein Geschenk sehen oder einfach eine schöne Berührung, dass wir uns immer so abgrenzen müssen. Und dieses ganze Boundary-Thema ist ja auch so ein Ding, oder? Ich weiß ganz genau, dass es viele Menschen da draußen auch gibt, die einfach, weil sie generell viel zu wenig Berührung in ihrem Leben haben, dann halt übergriffig werden in falschen Momenten, weil, und das fällt ihnen gar nicht auf, weil sie einfach Berührung brauchen, ja, oder weil sie es einfach craven so. Und ich glaube, das ist so dieser Tanz auch irgendwie, gell, herauszufinden, oder wo wir uns gerade befinden. Ich glaube, das ging uns beiden auch so, oder wie du gesagt hast, oder? Dass wir vielleicht in den letzten Jahren, man fängt an, sich selber abzunabeln von den eigenen Eltern, man geht so einen therapeutischen Prozess irgendwie vielleicht durch und dann fängt man an, Vollgrenzen zu setzen und überall Nein zu sagen und so dieses, okay, ich für mich einzustehen. Und dann ist man so ein bisschen hyperboundaried, auch ein Begriff, den ich von dir gelernt habe. Und dann irgendwann halt zu merken, so hey, kann ich auch wieder entspannter sein und kann ich vielleicht auch sehen, dass die alte Frau gerade Berührung braucht und deswegen macht sie das und das ist dann für mich nicht gleich irgendwie übergriffig und verletzend und was auch immer und ich muss die jetzt zurückstoßen oder dann angehen oder dann irgendwie ja, unhöflich sein, sondern da irgendwie zu sehen, okay, wir sind menschlich, ja, und wir, da irgendwie einen Dialog aufzumachen, oder? Und nicht zu diese verhärteten Fronten, die dann aufeinandertreffen. Mhm. Und auch so ein Generationenthema ja auch, gell?
Ja, das ist dieses Pendel, ja, was halt irgendwie oft einfach zu weit, ja, ausschwingt. Ja. Mit den Berührungen kann ich einfach jetzt auch rückblickend schön sehen, als ich angefangen habe, Yoga zu praktizieren. Mhm. Das war noch eine Zeit, wo, und gerade auch im Bikram-Yoga, also da gibt es krasse Adjustments. Mhm. Ja, und ich habe dann später auch viel Ashtanga-Yoga unterrichtet und sogar auch assistiert in Mysore-Klassen. Das heißt, ich habe auch diese Adjustments ausgeführt, wo ich mir mittlerweile denke, okay, warum sind die notwendig? Ich muss niemanden tiefer in eine Vorbeuge hineindrücken. Aber egal, es war einfach klar, wenn du dich in eine Yoga-Klasse begibst, dann wirst du berührt.
Ja.
Und dann kam Me Too und dann war es auf einmal dieses, oh mein Gott, in jeder Yoga-Klasse, du musst eigentlich als Yoga-Lehrer vorher eine Rede halten und jeden fragen und bei jeder Berührung und du musst fragen, darf ich dich jetzt am Ellenbogen berühren, darf ich dich jetzt am Knie berühren, darf ich jetzt deinen großen Zeh berühren? Mhm. Und wenn du nicht fragst, dann bist du ein total schlechter Yoga-Lehrer und übergriffig.
Genau.
Das war dann so, dieses Pendel ist in die andere, in diese andere Richtung ausgeschwungen ist. Und ich habe das auch eine Zeit lang in meinen Yoga-Klassen gemacht. Ich habe immer gesagt, dass ich frage, oder ich habe dann am Anfang alle irgendwie in eine Meditation gebracht und die Augen schon gesagt, wer nicht berührt werden will, kann jetzt die Hand heben. Es hat sich niemand gemeldet, weil alle Leute die Berührungen wollten. Also es war so ein Thema innerhalb der Yoga-Lehrer-Community und gar nicht unbedingt, also ich glaube, es gibt auch einen Teil der Yoga-Community und ich glaube auch, es ist bewiesen, dass es auch Yoga-Lehrer gab, die einfach zu weit gegangen sind, auch sexuelle Übergriffe und so weiter. Also egal, wo man schaut, in welcher Yoga-Lineage die Kacke ist am Dampfen, überall.
Absolut.
Aber für die meisten Leute, die zu mir in die Yoga-Klasse gekommen sind, war das Thema Berührung gar kein Thema. Die haben sich immer gefreut, weil ich nie komische, übergriffige Berührungen gemacht habe. Das habe ich von meinem Lehrer Jagata Shah gelernt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Jagata hat mir beigebracht, du musst ehrlich berühren. Hingreifen, das heißt, mit ein bisschen Druck. Wenn du anfängst, jemanden ganz sanft und sacht zu berühren, so streichelmäßig, das ist komisch. Du brauchst eine ehrliche Berührung.
Ein Ziel im Endeffekt, oder? Ja. Also das ist dieses absichtsvoll irgendwo berühren. Ja? Also weil du machst gerade ein Adjustment und deswegen weißt du, wo du hingreifst und das hat einen Grund und dann legst du die Hand auch wieder weg. Und es ist nicht, sie bleibt dann ein paar Sekunden länger oder es ist dann irgendwie sanft oder so. Ja, weil dann hast du auf einmal eine andere Absicht sozusagen. Ja.
Genau, und das würde ich sagen, beim Yoga unterrichten in der normalen Hatha-Yoga-Klasse. Mittlerweile unterrichte ich nur noch schwangere Frauen und Frauen nach der Geburt. Ja. Und auch in meinen Postpartum-Doula-Begleitungen. Ich arbeite viel mit Berührung. Mhm. Und dabei arbeite ich aber auch mit Berührungen, die ich länger halte. Mhm. Dass ich einen Körperteil von der Frau halte und dort auch verweile. Aber auch hier ist es wieder, es ist eine satte Berührung, es ist keine sanfte, streichelnde, zarte Berührung, sondern es ist, ich halte hier einen Körperteil und wenn es sich gut anfühlt für die Frau, bleibe ich hier. Ja.
Und man kann ja auch, finde ich das auch ganz wichtig, nochmal dazu sagen, und ich lege jetzt meine Hand auf deinen unteren Rücken zum Beispiel, ja, dann ist das auch nicht so überraschend. Aber ich glaube, das kam auch in dieser ganzen Debatte mit Trauma und auch so, ich meine, wir haben auch alle eine Zeit lang überall auf Social Media und so vorher Trigger Warnings ausgesprochen, wo ich mir auch denke, wie du sagst, das ist dieses Pendel, ich verstehe es total und gleichzeitig ist es so, dass wir ja nicht mehr gereizt und getriggert werden dürfen, so ungefähr. Also wir haben uns irgendwie alle in so einen Kokon in Watte verpackt und man durfte nicht mehr getriggert werden, in egal welche Richtung. Und man, also als hätten wir uns schützen wollen vor extremen Emotionen auch irgendwie, gell? Und das finde ich irgendwie auch so spannend, ja, wie du sagst, diese Pendelbewegung, dass wir sind von, ich meine, gut, Österreich war jetzt nie, oder sie sind als Kultur, glaube ich, jetzt nicht so dieses Touchy-Feely-Volk, wie jetzt, weiß ich nicht, so im Süden halt Italien, Spanien und Co. und Lateinamerika, wo das halt viel natürlicher ist, aber durch die Pandemie hat das schon auch wirklich nochmal was gemacht, dass die Leute so distanziert sind. Und mir fällt es auch auf, vielleicht noch eine Anekdote aus meinem Lebensalltag oder auch was, wo ich gehumbled wurde durch mein Single-Dasein und auch mein einfach älter werden und aufs Land ziehen, unter Anführungsstrichen, dass ich früher mir immer gedacht habe, Smalltalk ist voll der Blödsinn. Und wozu braucht Smalltalk? Und ich will nur in die Tiefe gehen und in tiefe, gründige Gespräche reden und gleich meine Seele offenbaren und überhaupt bin ein offenes Buch und mit jedem halbwegs irgendwie, ja, jeder Person, die ich irgendwie 5 Minuten kenne, kann ich ja schon meine gesamte Kindheit und alle Geschichten erzählen, ja? Ist ja auch so ein, Thea verdreht die Augen für alle, die es nicht sehen.
Du hast vorhin die Hyper-Boundaries angesprochen, das ist die Hypo-Boundary, wenn ich jedem Menschen, den ich treffe, gleich meine ganze Lebensgeschichte erzählen muss.
Genau. Und ich dachte immer so, ich bin da einfach sehr offen und lalala.
Und auch sehr tiefgängig.
Auch sehr tiefgründig, genau. Und ich bin einfach, ja, genau, old soul. Und jetzt muss ich da echt so schmunzeln, weil ich mir denke, ich habe jetzt gelernt, wirklich durch dieses zum Beispiel hier in Baden an der Kasse stehen, weil einfach alles länger dauert, hier sind viele alte Menschen und so, ich rede auch mit meinen Nachbarn viel mehr, ich habe einfach gelernt, Smalltalk zu führen. Und ich habe gelernt, was das heißt, dass das überhaupt nichts ist, was oberflächlich ist. Oder irgendwo schon auch, aber das braucht es, damit eine Basis da ist, um dann in die Tiefe zu gehen. Das braucht es, um ein Vertrauen aufzubauen mit Menschen. Und das ist auch einfach in gewisser Weise eine Art von Höflichkeit und eine Art von sich umeinander kümmern. Und inzwischen mag ich es total gerne, diese Art von Freundlichkeit, dass ich mit wildfremden Menschen einfach ein paar Worte wechseln und ich freue mich dann total und mir geht es dann auch irgendwie besser. Und da irgendwie zu lernen, so das braucht es einfach, um irgendwie auch eine Community zu haben und ich muss nicht mit jedem gleich meine gesamten Kindheitstraumen aufarbeiten sozusagen und das ist auch viel, viel zu viel dann und das ist auch übergriffig, sondern auch irgendwie wieder so dieses eben Zwischenmenschliche zu lernen, zu sagen, okay, ein bisschen Smalltalk hier und da, Und vielleicht eben ein, zwei kleine Berührungen hier und da, dass die auch signalisieren, hey, ich bin dir wohlgesonnen. Und das finde ich, ja, das ist einfach was, was wir jetzt gerade wieder so ein bisschen lernen müssen, auch nach der Pandemie. So dieses ist nicht gefährlich, wenn sich die Beine berühren, wenn man nebeneinander in der U-Bahn sitzt oder so, ja. Also lauter so Dinge. Und ich habe das Gefühl, wir Menschen, wir haben irgendwie angefangen, uns so abzuschotten voneinander. Und jetzt braucht es aber wieder dieses sich zuwenden zueinander.
Absolut. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
Ist es schon.
Ja. Oder gibt es noch brennende Gedanken, Ideen?
Ich hab noch vielleicht doch noch eine letzte Frage, was das für dich jetzt konkret bedeutet. Jetzt haben wir schon so ein bisschen geredet über Kultur und Gesellschaft und verschiedene Generationen und auch Kinder und so. Für jetzt Frauenkreise, für jetzt Spaces, die zum Beispiel auch wir zwei halten. Warum braucht es das oder was braucht es da konkret? Oder was ist das, wo wir sagen, das möchten wir den Frauen mitgeben?
Also die Kreise, die ich halten möchte, sind Kreise für, ich sag mal, Maiden, Mother, Menopausal. Ja, also für alle Altersgruppen. Für diejenigen, die jetzt vielleicht diesen Begriff Maiden nicht kennen, also die Frau, die keine Kinder hat, die Mother, die Frau, die Kinder hat und dann die Frau in den Wechseljahren oder darüber hinaus. Und ich merke, ich möchte wieder zu diesem Gefühl hinkommen, das ich seit der Kindheit habe, dieses Gefühl von Sicherheit und wohliger Verbindung vom. Und es muss nicht im wahrsten Sinne des Wortes sein, wir sitzen um Lagerfeuer und singen, aber dieses Gefühl, dass ich in einem Raum sein kann, in dem ich mich nicht intellektuell mit Gedanken austauschen muss, sondern in dem ich mit meinem Körper sein kann, in dem es auch Berührungen gibt mit anderen Menschen und der dadurch eine gemeinsame Basis schafft. Und ich weiß, dass das so ein bisschen abstrakt klingt, aber ich weiß auch, dass bei vielen, die das jetzt hören wird das eine körperliche Reaktion auslösen. Und wenn es ein Ja auslöst, dann ist es genau der richtige Workshop.
Ja, weil ich glaube, dass das Ziel, das wir zwar auch haben, ist so Räume zu schaffen und zu halten, wo man einerseits Masken fallen lassen kann, wo man nicht performen muss, nicht irgendwie intellektuell irgendwas beweisen und jetzt auch nicht großartig, das heißt die ganze Lebensgeschichte erzählen und viel reden, sondern einfach mal sein kann, ankommen kann, in dem Zustand, in dem man gerade ist, sich nicht rechtfertigen muss, wie man sich gerade fühlt und dann einfach in den Körper zu kommen, oder? Und dann, wir reden jetzt hier nicht von, da machen wir irgendwie nur Yoga-Praxis oder so Sachen, sondern genau, weil das ist noch der kleine Unterschied, finde ich, Yoga ist oft so, ich für mich mit meiner Praxis, so wird es auch oft angeleitet, so du bist jetzt auf deiner Matte und deine Intention und so, sondern wir gemeinsam, wir kommen gemeinsam in unseren Körper und dann gehen wir aber auch gemeinsam in Bewegung, in Berührung, in was macht das jetzt, wenn ich an einer anderen Person anlehne zum Beispiel, wenn sich ein anderer Körper berührt während einer Übung. Und was macht das auch, wenn ich gehalten werde von einer anderen Frau oder von einem anderen Körper, wenn ich einfach nur berührt werde?
Was macht es, wenn ich gehalten werde und was macht es, wenn ich halte? Weil auch das ist ja ein Element, was wir in unsere Arbeit mit reinbringen, dass es nicht eine Person gibt, die nur hält und eine Person, die nur gehalten wird, sondern dass auch da, dass es fluide ist, dass die Rollen ausgetauscht werden. Ja. Und dass vielleicht einige länger gehalten werden, als sie selber halten, aber auch das, dass das okay ist.
Genau. Und wiederum auch, was macht das mit mir zum Beispiel? Also, dass da einfach dieser Raum auch da ist, irgendwo auch Interaktion und Berührung zu üben, spielerisch zu üben und dann aber auch zu schauen, was kommt da gerade hoch? Vielleicht an Konditionierungen, an so soll das sein, so soll das nicht sein, was ist das da, was machen die da? Und auch, was macht das gerade mit mir? Und wenn ich mir jetzt erlaube, loszulassen und zu entspannen und einfach mal das anzunehmen. Und ich glaube, darauf freue ich mich, dass wir das machen Ende September.
Ich mich auch. Vielen Dank, liebe Eva.
Vielen Dank, liebe Thea.
Das war die heutige Podcast-Folge mit Eva Teja. Ich weiß, etwas anders als die anderen Podcast-Folgen. Ich hoffe, trotzdem informativ und hilfreich. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Feedback. Oder wir, Eva und ich, freuen uns über dein Feedback. Du kannst in Spotify direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen oder auch eine Frage stellen. Du kannst eine Sternebewertung hinterlassen, sowohl bei Spotify als auch in Apple Podcasts. Und bei Apple Podcasts kannst du für den gesamten Podcast eine Bewertung hinterlassen. Das hilft mir einfach, dass der Podcast sichtbarer wird für andere Menschen. Und auch super hilfreich sind finanzielle Unterstützungen für den Podcast. Und zwar kannst du das machen auf buymeacoffee.com/geburt. Dort kannst du mir virtuell einen Kaffee kaufen, was mir einfach hilft, die Produktionskosten für den Podcast zu decken, damit er weiterhin für alle Menschen kostenlos bleibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.